Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja.
Ja. Bevor du anfängst, oder ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin die Tage.
Du fängst heute an.
Ich fange heute an, okay. Ich bin die Tage auf eine Story gestoßen, die mich total fasziniert hat. Und zwar geht es da um einen Fall in Michigan, der ist auch schon ein bisschen älter. Vielleicht hast du sogar schon mal davon gehört. Und da hat, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, eine Frau ihren Mann erschossen und danach wollte sie Selbstmord begehen. Das hat nicht ganz geklappt. Sie hat überlebt und wurde also gerettet. Und es gab auch viele Indizien, die darauf hingewiesen haben, dass sie die Mörderin ist. Aber es gab nur einen Zeugen, und zwar den Graupapagei.
Der kann bestimmt sprechen.
Der kann sprechen.
Ja.
Und der kann auch Stimmen imitieren. Und der hat tatsächlich mit der Stimme von dem Opfer immer wieder den Satz gesagt, erschieß mich nicht. Und letztendlich kann natürlich ein Graupapagei jetzt nicht als Zeuge auftreten. Und es war auch zum Glück nicht nötig. Aber ich habe in manchen Berichten gelesen, dass das überhaupt die Polizei so richtig dahin gebracht hat, auch mal zu gucken, ob die Frau da nicht involviert sein könnte.
Ja.
Also da kannst du mal sehen. Natürlich hat die Verteidigung gesagt, der Papagei kann das theoretisch auch im Fernsehen mal gehört haben, aufgeschnappt und wiederholt es deshalb. Aber das wäre ja schon ein großer Zufall. Also eigentlich hat man dann Zeugen gehabt, man hat die nicht gebraucht. Es wäre auch schwierig geworden, aber da dachte ich mir, das gibt schon sehr verrückte Fälle, ne?
Ja, skurril.
Fand ich auch.
Ja, Tanja, du kannst direkt weitermachen mit deiner ersten Geschichte heute.
Es ist auch meine einzige Geschichte.
Ich weiß immer nicht, wie ich mal darauf komme, dass du zwei Geschichten erzählst.
Das weiß ich auch nicht.
Gut, dann mit deiner Geschichte.
Ja, und heute geht's nach Dänemark.
Da
waren wir noch nicht, ne? Habe ich nämlich auch noch drüber nachgedacht. Es geht um Peter Lundin, der 1972 in Dänemark geboren wurde. Aber bevor ich zu ihm komme, komme ich ganz kurz zu seinem Vater. Denn seine Lebensgeschichte ist auch gar nicht so irrelevant für den Fall, den ich heute erzähle. Der Ole Lundin ist mit seinem Bruder in den 50er Jahren nach Kanada und dann in die USA ausgewandert und ist da in die Armee eingetreten, weil er dort die amerikanische Staatsbürgerschaft und die dänische Staatsbürgerschaft gleichzeitig haben konnte. Und nachdem sein Bruder in Korea verstorben ist, ist er dann nach Deutschland gegangen und hat dort Anna kennengelernt, die er dann geheiratet hat, mit der er nach Dänemark ist und wo die beiden später ihren Sohn Peter bekommen haben. Ole war Maurer und hat relativ früh seinen Job verloren, weil er sehr krank geworden ist und ist dadurch in extrem große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und hat sich daraufhin entschieden, wieder zurückzugehen in die USA, weil die sich da einfach mehr Lebensqualität erhofft haben. Zu dem Zeitpunkt war Peter 9. Sie sind nach Florida gezogen und der Ole hat ein Motel geleitet, zusammen mit seiner Frau. Und in den 80ern sind sie dann nach North Carolina. Das hörte sich jetzt erstmal so an, als hätten die ein ganz stabiles Leben gehabt. Allerdings sah das nur von außen so aus. Ole hat seine Frau verlassen, weil er sehr unglücklich mit ihr war und offensichtlich auch immer wieder gewalttätig geworden ist und hat seinen Sohn mitgenommen, was ja eher ungewöhnlich ist. Die beiden haben dann in L.A. ein paar Wochen gelebt, New York, Boston, Miami. Und da hat sich Ole dann auch als Maurer wieder selbstständig gemacht und ein Apartment gemietet. Und ist dann auch wieder mit seiner Frau Anna zusammengekommen. Zu dem Zeitpunkt war Peter 14 und ist zur Schule gegangen, die er dann 2 Jahre später mit 16 abgebrochen hat. Er wollte es seinem Vater gleich tun und hat als Maurer gearbeitet und hat nebenbei angefangen, Kokain und andere Drogen zu konsumieren. Und nachdem die Familie wieder nach North Carolina zurückgegangen ist, hat er das Ganze auch an der Schule verkauft.
So als Dealer.
Genau, er war dann an seiner Highschool Dealer. 3 Jahre später, Peter ist 19. Er nimmt, wie ich schon gesagt habe, seit mittlerweile 3 Jahren regelmäßig Drogen und trinkt viel Alkohol. Auch hier hat das seinem Vater nachgemacht, denn sein Vater ist sehr oft betrunken und verprügelt nach wie vor immer wieder seine Frau. Die Polizei ist häufiger vor Ort und auch Peter fängt an, seine Mutter zu schlagen. Am 1.4.1991 möchte Anna Peters Haare schneiden. Die sind ihr viel zu lang, es gefällt ihr überhaupt nicht. Und deswegen geht sie eben auf ihn zu mit einer Schere und möchte diese Haare jetzt kürzen. Peter bricht ihr das Genick.
Krass.
Aus dem
nichts.
Offensichtlich nichts heraus. Natürlich, wie ich schon sagte, war er häufig gewalttätig, aber dieses Extrem hat wohl niemand kommen sehen. Auch die Polizei nicht, die eben häufiger vor Ort war. Und jetzt habe ich schon gesagt, die beiden Vater und Sohn hatten eine enge Bindung. Beide fahren gemeinsam mit der Leiche der Mutter bzw. Ehefrau 700 Kilometer an einen Strand und verbuddeln dort die Leiche. 2 Monate später im November spült das Meer den Sand immer weiter weg und Spaziergänger finden die Leiche von Anna in eine blaue Decke gewickelt, zusammengeklebt mit Tape. Vater und Sohn sind mittlerweile nach Kanada geflohen und werden in einem Hotel in Toronto gefasst. Im Juli 1993 wird Peter zu 20 Jahren Haft verurteilt, der Vater zu 2 Jahren.
Aber da muss ich mal sagen, dass die Leiche identifizieren konnten, ne? Und zuordnen.
Ja.
Das finde ich schon, weil das ja 700 Kilometer entfernt ist, wie die da den Zusammenhang gefunden haben.
Ja, vielleicht wurde sie als vermisst gemeldet und...
Dass sie da irgendwie Fingerabdrücke hatten oder DNA oder sowas.
Ja, vielleicht haben sie es so geschafft. Das kann sein. Peter wird, wie gesagt, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das wird später reduziert auf 15 Jahre. Und der Vater zu 2 Jahren. Nach den 2 Jahren geht er zurück nach Dänemark. Und der Peter, der entdeckt für sich das dänische Fernsehen. Denn in den 90ern gibt er offensichtlich mehrere Interviews. Unter anderem ein sehr bekanntes TV-Interview. Und das kann man sich auch auf YouTube, kann man sich da Ausschnitte anschauen. Da hat er sein Gesicht angemalt. Eine Seite schwarz und die andere Seite weiß. Weil er damit so die beiden Seiten, die er verkörpert, das Gute und das Böse, zum Ausdruck bringen wollte. Und nach diesem Interview hat sich ein Psychiater zu Wort gemeldet. Der hat das Interview nämlich analysiert. Und es gibt so eine Psychopathen-Checkliste, die also wirklich in der Psychiatrie auch genutzt wird. Da gibt es 40 Punkte, die jemand erfüllen kann, in Anführungsstrichen, wie beispielsweise, dass die Person kein Schuldbewusstsein hat oder viel lügt und solche Dinge. Der Psychiater hat nach diesem Interview dem Peter bescheinigt, dass er 39 von 40 Punkten erfüllt hat. Er hat also ganz klar gesagt, dieser Mensch ist ein Psychopath.
Ich würde ja auch gerne mal so einen Test machen, ne? Du nicht? Das würde mich ja mal so interessieren, ja, ob man da irgendwie was findet.
Von den 15 Jahren, die Peter in Haft sitzen sollte, sitzt er nur 7 Jahre ab. Die Amerikaner haben wenig Platz in ihren Gefängnissen und wollen ihn quasi loswerden. 1999 wird er entlassen und geht zurück nach Kopenhagen mit Tina, seiner neuen Frau, die er nach diesem Interview kennengelernt hat. Denn nachdem er da im dänischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, haben ganz, ganz viele Frauen ihm geschrieben, die ihn gerne kennenlernen wollten. Und somit hat er Tina im Gefängnis kennengelernt. Und sie hat auch eine Tochter und die drei leben nun zusammen. Allerdings nicht lang, denn Tina beschwert sich über die vielen Gewaltausbrüche von Peter und verlässt ihn. Und er geht in ein Männerhaus. Dort wohnt er eine Zeit lang. Und bei einem seiner zahlreichen Bordellbesuche lernt er nun eine neue Frau kennen, Marianne Petersen. Sie ist zu dem Zeitpunkt 36 und hat 2 Söhne, 10 und 12. Am 3.7.2000 meldet sich ihr Stiefsohn bei der Polizei. Er hat sie seit einigen Tagen nicht erreicht. Er ist zu ihrem Haus gefahren und da hing ein Zettel an der Tür, auf dem stand, dass sie im Urlaub ist. Und das kam ihm sehr, sehr komisch vor. Denn es war so anders geschrieben. Das war nicht ihre Art, wie sie normalerweise schreibt.
Also eigentlich müsste der ja die Schrift erkennen von der Mutter.
Und auch die Art, ne? Wie man sich ausdrückt.
Ja.
Die Polizei geht ins Haus. Alles ist komisch. Auch so, die Toilette ist nicht gespült. Dann finden sie Erbrochenes. Es ist nicht aufgeräumt. Es riecht komisch. Sie können rekonstruieren, dass eine Person im Erdgeschoss aufgrund der Blutspuren, die sie noch nachweisen können, obwohl das Haus gereinigt wurde, können sie rekonstruieren, dass eine Person im Erdgeschoss getötet worden sein muss und zwei Personen in der Garage. Sie gehen davon aus, dass sie zerstückelt wurden, weil eben so viel Blutspuren gefunden wurden.
Mhm.
Auch in der Tiefkühltruhe finden sie Blutspuren, obwohl auch diese sehr stark gereinigt wurde. Sie kommen natürlich schnell auf Peter und finden in dem Haus, in dem er mit seinem Vater lebt, eine Axt mit dem Blut der Opfer. Und nach einiger Zeit gesteht Peter, dass er allen dreien das Genick gebrochen hat. Er sagt am Anfang, es sei ein Versehen gewesen, aber später gibt er zu, dass er eifersüchtig war, weil seine Freundin mit einem anderen Mann gesprochen hat. Daraufhin hat er alle drei getötet, indem er ihnen, wie gesagt, das Genick gebrochen hat, wie damals seiner Mutter. Und er hat dann die Leichen mit einer Axt und einem Winkelschleifer zerstückelt, in ganz, ganz viele Plastiktüten gepackt, eine Zeit lang noch in der Tiefkühltruhe gelagert und dann in unterschiedlichste Mülleimer geworfen, damit das Ganze eben verbrannt wird. Und jetzt kannst du dir überlegen, wer ihm dabei wo geholfen hat.
Der Vater.
Genau. Wieder ist der Vater an seiner Seite gewesen und hat ihm diesmal geholfen, diese Plastiktüten zu entsorgen. Er hat später behauptet, er hätte gar nicht gewusst, was in den Plastiktüten drin war.
Mhm, klar.
Und dadurch, dass die Polizei ihm da auch nichts nachweisen konnte, haben sie ihn nur wegen Diebstahl angezeigt, denn man hat mehrere Wertgegenstände von den dreien bei ihm gefunden. Man hat eine große Suche gestartet, um die Körperteile zu finden, aber keine Chance. Die waren eben schon längst verbrannt. Und Peter wurde am 15.03.2001 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde im Gefängnis immer wieder angegriffen.
Von Mithäftlingen jetzt.
Von Mithäftlingen, genau. Und hat mehrfach im Gefängnis geheiratet, ist auch Vater geworden im Gefängnis, also während seiner Gefängniszeit, hat zweimal seinen Namen geändert.
Das ist ja oft so, dass so Verbrecher Frauen anziehen, ne?
Ja, und er hatte ja schon, auch schon nach seinem ersten Mord,
ja,
genau denselben Effekt gehabt. Und diesmal war es wieder so. Die meisten Informationen, die man heute hat über die Morde, hat er selbst preisgegeben, denn es gibt mehrere selbst aufgenommene Kassettenaufnahmen, wo im Hintergrund so eine Panflöte gespielt wird und er eben zu den Morden erzählt. Wie auch bei diesen Interviews, die er Jahre davor gemacht hat, sucht er wirklich ganz aktiv die Öffentlichkeit, bekommt da ja auch offensichtlich nach wie vor sehr positive Resonanz.
Ja.
Und sein Vater ist eben frei gewesen. Sein Vater wurde tatsächlich ja nur für den Diebstahl für 4 Monate ins Gefängnis gesteckt, war immer all die Jahre über an seiner Seite und hat ihm geholfen.
Ja, Tanja, das war ja mal eine interessante Geschichte. Und wir haben es ja anfänglich der Staffel gesagt, dass wir ab und zu auch immer mal wieder einen Aktenzeichen-Y-Fall präsentieren. Und das mache ich heute mal. Und da habe ich einen rausgesucht, der am 5.11.1993 ausgestrahlt wurde. Heute treibt es mich nach Berlin, denn da passierte eine quasi Hinrichtungsmord am 22.02.1993 gegen 16 Uhr. Vorab möchte ich erwähnen, dass die Täter 1999 und 2001 überführt wurden. Das war ja in den letzten Fällen nicht so. Da hatte ich ja mal den Täter nicht, genau.
Jetzt mal kein Cold Case.
Genau. Seit 25 Jahren arbeitete die 54-jährige Doris Kirche als Personalbuchhalterin im Autohaus Schneider, was am Tempelhofer Ufer lag. So war es bei Aktenzeichen Y erzählt, das aber nicht stimmte. Denn sie arbeitete im Autohaus King Cars in Kreuzberg. Wie es zu dieser falschen Darstellung kam, ist mir etwas schleierhaft, denn gerade die möglichst genaue und wahre Beschreibung trägt ja auch zur Ergreifung der Täter bei und verwirrt im schlimmsten Fall ja den Zuschauer.
Ja.
Doris arbeitete ja, wie gesagt, seit 25 Jahren dort und somit feierte sie auch ihr Betriebsjubiläum bei dieser Firma. Und ihr Chef hat ihr eine 10-tägige Reise auf die Galapagos-Inseln geschenkt.
Das ist aber großzügig.
Für 2 Personen.
Wow.
Ist krass, ne?
Ja.
Also sowas gibt es ja heute gar nicht mehr.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt waren Chefs ja echt noch dankbar. Und heute ist es ja eher selbstverständlich, habe ich so den Eindruck. Also so diese lange Zugehörigkeit und die Aufopferung für die Firma. Jedenfalls war es ein sehr individuelles Geschenk, auf sie abgestimmt, denn sie verreiste gern. Und nun kommen wir mal zu dem 22.09.93. Ihr erster Arbeitstag, wieder nach diesem tollen Urlaub. Und so viel verrate ich schon mal, es wird ihr letzter Arbeitstag sein. Mhm. Gegen 9.30 Uhr trieben sich zwei Männer auf dem Gelände des Autohauses rum. Dies fiel einer Putzfrau auf. Generell waren die Männer aber nicht so auffällig, da sich auf diesem Gelände ja immer wieder potenzielle Kunden auch aufhielten. Einer der Männer betrat die Autowerkstatt, sagte aber nichts, schaute sich dort nur um. Die Mechaniker saßen zu diesem Zeitpunkt alle zusammen und genossen ihre Frühstückspause. Das macht ja schon so ein bisschen den Eindruck, als wenn sie da jemanden gesucht haben, diese Männer. Und dann gegen 11.30 Uhr fielen die Männer wieder auf und diesmal in den Verwaltungsbüros und irrten dort herum. Und wenig später bemerkte die Putzfrau einen der Männer von dem Morgen auch wieder. Und dann war es bereits nachmittags und die Kollegin von Doris bemerkten die Männer am Eingang des Werksgeländes. Als sie zur Werkstatt ging, beide wirkten so, als würden sie sich streiten. Die waren so derbe am Gestikulieren. Aber das war wohl eher die Diskussion darüber, die Tat nun auszuführen.
Dass sich der einer vielleicht noch geweigert hat.
Vielleicht. Um 16 Uhr betritt einer das Büro von Doris. Und was ich so krass fand, auch in dem Film, er sagte nichts. Er nahm seine mitgebrachte, abgesägte Schrotflinte und zielte direkt auf Doris und schoss ihr direkt ins Gesicht. Oh Gott. Ihre Kollegin stand daneben. Und das muss ja auch so ein fieser Schock sein, wenn du das alles mit ansiehst.
Klar.
Und das fand ich auch so richtig gruselig, wenn du dir vorstellst, wie diese Schrotkugeln dein ganzes Gesicht durchsieben. Ne? Und dann ging Doris noch um den Schreibtisch rum und setzte sich auf den gegenüberliegenden Stuhl.
Mit diesem...
Ja, und war auch noch ansprechbar. Und das ja so vom Schrot durchsiebte Gesicht, kannst du dir sicherlich vorstellen, wie das geblutet hat.
Ja.
Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und verstarb aufgrund der starken Blutung. Und am Tatort blieb nur die Waffe zurück. Das war's. Und es kam nach der Sendung nicht wirklich weiterbringende Hinweise und somit brachte die Ausstrahlung keinen Erfolg. Es gab auch kein Motiv. Sie war super beliebt. Sie hatte keinen getrennten Partner, der irgendwie aus Eifersucht irgend sowas machen könnte. Es war gar nichts. Und aus diesem Grunde wurde immer wieder von diesem Cold Case in der Presse berichtet. Und dann gab es zwei Hinweise von zwei Personen. Einer davon saß im Gefängnis und das hat aber letztendlich zur Überführung der Täter geführt. Es gab auch eine Belohnung von 100.000 Mark. Vielleicht war das auch nochmal ein Anreiz.
Ja.
Und jetzt komme ich mal zur Aufklärung. Das könnte heutzutage immer wieder passieren, dieses Motiv. Und zwar 1978 hat Doris eine 180 Quadratmeter große Altbauwohnung angemietet für einen Traumpreis von nur 800 Mark Miete. Und das Ganze noch in Berlin-Wilmersdorf. 1989 hat die Wohnung dann seinen Eigentümer gewechselt und ein Zahnarzt hat die Wohnung für 400.000 Mark gekauft. Und der Haken an dem Kauf war, dass er aufgrund einer Klausel im Mietvertrag die Miete nicht erhöhen konnte, was er erst später bemerkte, oder gar Doris kündigen. Der Käufer der Wohnung wollte Doris natürlich loswerden, damit er die Wohnung schön teuer verkaufen konnte. Denn man bekommt für eine leerstehende Wohnung ja deutlich mehr Geld. Er versuchte alles, oder sagen wir mal so, bis dahin alles, sie aus der Wohnung zu bekommen. Er versprach ihr eine andere Wohnung, vergleichbar, und obendrein sollte sie noch 50.000 Mark bekommen. Das lehnte sie aber alles ab. Und das war ihr Todesurteil. Der Arzt erzählte einigen Maklern, dass er die Wohnung gerne leer verkaufen würde. Und das machte in den Maklerkreisen auch seine Runde. Und dieser Hinweis geriet auch an den Makler Eberhard Hartmann. Und der Makler heuerte zwei Auftragskiller an, die das Problem beseitigen sollten. Und aufgrund der Hinweisgeber konnte einer der Täter ausfindig gemacht werden und der gestand die Tat und lieferte auch den Makler ans Messer. Die Täter waren zwei Griechen, wovon einer sich nach Griechenland absetzte und somit wurde der Fall auch geklärt, so wie ich am Anfang sagte, 1999 und 2001, weil dann der abgesetzte Täter überführt wurde. Und Strippenzieher war somit der Makler, der für die Tat 20.000 Mark bekommen sollte und auch die Tatwaffe geliefert hat und somit auch die Griechen angeheuert hatte. Und wenn man mal bedenkt, dass er ja 20.000 Mark bekommen hat, musste er davon ja auch noch die Täter bezahlen. Genau. Und wegen solch kleinen Betrag musste ein Mensch sterben. Ist krass, oder?
Ja. Aber das heißt, der wurde im Grunde von dem Zahnarzt dann beauftragt.
Genau. Und letztendlich gab es für den Makler eine lebenslange Haftstrafe sowie für den Schützen. Und der dritte Täter bekam 14 Jahre. Mhm. Und Fazit, Doris musste sterben, weil sie nicht aus ihrer Wohnung ausziehen wollte und der Makler auf eine hohe Provision aus war, die dann ja noch zum Killergeld dazukommen wäre. Ja. Und weil der Zahnarzt die Wohnung gewinnbringender verkaufen wollte, das finde ich echt schlimm, ne? Und dieser Mord wurde auch in der Sendung vom 23.10.98 nochmal aufgeklärt. Mhm. Ja, krass, ne?
Und der Zahnarzt, was ist aus dem denn geworden?
Ja, das ist das Krasse an der ganzen Geschichte. Den konnte man es nicht nachweisen, dass er den Makler beauftragt hat, diesen Mord zu begehen. Beziehungsweise man nennt es ja eigentlich eine Entmietung per Mord. So kann man das sagen.
Ja.
Ist das nicht krass?
Ja, das heißt, der ist da ganz normal aus der Nummer rausgekommen. Genau. Der hatte ja am Ende dann, kann man sagen, also
das beste Geschäft
gemacht. Das beste Geschäft gemacht, ne? Ja. Weil die Wohnung war ja nun wirklich frei und ja, sie gehört ja nach wie vor ihm und ja, ihn hat keine Strafe, ne, getroffen.
Das beste Geschäft hätte er gemacht, wenn er bis heute gewartet hätte und die dann verkauft. So kann man das auch nochmal sehen, ne? Und dann wären alle am Leben geblieben.
Ja.
Beziehungsweise wäre Doris am Leben geblieben, ja, und die anderen hätten keine Straftat begangen.
Stimmt.
Ja, krass, ne? Und in der heutigen Zeit kann sowas ja immer wieder passieren, ja, ne? Dass man halt Leute aus ihrer Wohnung loswerden möchte, weil man sie leerstehend verkaufen möchte.
Das ist leider heute so.
Ja. Ja, Tanja, das war's für heute. Und dann hören wir uns sicherlich alle wieder, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, Crime Up Your Life.